Breitband-Topic.
Ja, und unser Topic, das ist die Gamescom, die seit Mittwoch noch bis Sonntag in Köln stattfindet. Über 800 Aussteller aus rund 50 Ländern sind dort. Letztes Jahr waren über 340.000 Besucher da. Viel weniger werden es dieses Jahr nicht sein, schätze ich mal. Vielleicht sogar mehr, Markus. Du warst einer von denen, du bist zurück jetzt hier bei uns. Was war denn dieses Jahr das wichtigste Thema bei der Gamescom?
Ja, das kommt drauf an, wie man fragt, wie immer. Also, wenn man das Publikum zum Beispiel fragt, die konnten ja auch abstimmen, ist es Battlefield 1, das ist ein neuer Ego-Shooter, der bald rauskommen soll, im Ersten Weltkrieg spielt. Und er hat die Massen so begeistert, sie sagten, das ist das Wichtigste. Wenn man sich nach großen sozusagen Neuigkeiten, neue Ankündigungen, von denen noch gar niemand wusste, umguckt, da gibt es tatsächlich gar nichts. Also zum Beispiel, es wird ja gemutmaßt, Nintendo bringt jetzt bald eine neue Konsole raus, war nichts davon da zu sehen, weil, das ist der feine Unterschied, die Gamescom ist die weltweit größte Spielemesse, aber die weltweit wichtigste für die Branche, wo Neuigkeiten rauskommen, das ist die E3, die immer vorher im Jahr in den USA stattfindet. Und wenn man aber so guckt, was ist denn das Thema, was so stattfindet, dann war es tatsächlich dieses Jahr Virtual Reality.
So, da geht natürlich jetzt schon der ein oder andere und sagt, was, schon wieder? Gefühlt haben wir da schon so oft drüber gesprochen. Was ist denn da jetzt passiert in Sachen Virtual Reality?
Naja, also es ist wirklich so ein kleiner Schritt, so, weil die Hardware ist jetzt marktreif, also die Vive und die Oculus, die ja sozusagen von denen ganz viel geredet wurden, die kann man jetzt tatsächlich auch kaufen. PlayStation bringt jetzt die eigene Hardware raus, soll im Herbst erscheinen und die Entwickler zeigen, das war zumindest mein Eindruck als Fazit auf der Gamescom, nicht mehr Experimente, sondern konkrete Spiele. Das heißt, die Nachricht ist dieses Jahr von der Gamescom nicht nur so, guckt mal, was in Zukunft möglich ist, sondern kauft das bitte auch bald. Und da ist vor allem die PlayStation VR wichtig, weil die kostet nur 400 € und das ist ein sehr geringer, also das ist viel Geld, aber es ist ein geringerer Preis, wenn man die anderen Preise, die sozusagen an die 1.000 € rangehen, sich anguckt. Und das ist erstmals auch fürs Publikum ausprobierbar gewesen.
Hast du sicherlich auch gemacht, vermutlich mal ganz stark. Wie schlägt sie sich im Vergleich mit anderen Anbietern?
Ich muss leider sagen, ich war ein bisschen unterwältigt, weil die Auflösung sozusagen sehr gering. Es ist jetzt ein bisschen gemein, wenn ich das sage, aber es hat mich erinnert an, man kennt eine Blu-ray und muss dann nochmal Röhrenfernseher gucken. Das ist so ungefähr das, vom Gefühl her das Vergleich. Und das macht das VR-Erlebnis so ein bisschen kaputt, weil man sieht die Pixel, wenn man in die Ferne schaut, sieht man außerdem so eine Art Fliegengitter, weil man dann sozusagen auf die Matrix der VR-Brille guckt. Das können Vive und Oculus besser, aber trotzdem ist die sehr wichtig, diese Brille, wegen des geringen Preises. Das hat mir auch Patrick Walker bestätigt, der für IDA arbeitet. Das ist eine Firma, die den Spielemarkt analysiert.
Because the quality of the VR on the system will still be high enough to be really exciting to people, that even though it might not be the absolute most premium experience that you can have, it will be really, really good. And then there's going to be so many PlayStation VRs out there because there's already so many PlayStations. You don't have to attach that many PlayStation VRs onto 45 million to get several million PlayStation VRs out there.
Also einerseits sagt er, es ist trotzdem die Qualität ein bisschen geringer ist als die bei den anderen Brillen, es ist immer noch gut genug und es wird sich den Preis sozusagen mehr als wettgemacht. Es gibt Untersuchungen und diese 400 Dollar, die das kosten oder Euro, die sind genau der Preis, wo 60% aller Konsumenten sagen, ja, da könnte ich mir das doch vielleicht schon vorstellen. Und er sagt vor allen Dingen, die Basistechnik ist wichtig, weil man muss diese VR-Brillen ja auch woran anschließen und es gibt irgendwie mehrere, also zweistellige Millionenanzahl PS4, aber es gibt im Vergleich dazu nur ganz wenige Computer, die eine Vive oder eine Oculus Rift betreiben können. Das heißt, wenn diese VR von der PlayStation sich nur ein bisschen verkauft, hat man schon etwas, was mehrere Millionen User breit ist, also fast einen Massenmarkt. Hm. Das ist natürlich mehr Motivation, um wieder Software zu veröffentlichen.
Genau, das ist sicherlich noch eine andere Sollbruchstelle. Die Inhalte, die Spiele, gibt es denn überhaupt welche und wenn, wie sind die so?
Es gibt schon Spiele, das ist sagen, da gibt es ja, es wurde sich ja schon lange mit beschäftigt. Theoretisch ist auch ganz klar, was da gewollt wird. Thomas Bedenk hat zum Beispiel was gesagt, ein VR-Experte aus Deutschland, der hat das bei der Entwicklerkonferenz GDC Europe vor der Gamescom zusammengefasst.
Presence, agency and social make VR very unique compared to other media. And that's why if you want to create a strong virtual reality experience, something that really lives in this medium but not in others, is taking those things into account.
Also er sagt, was man braucht, ist Presence, Agency und Social. Also es muss dafür gesorgt werden, der Spieler kann die VR-Repräsentation auf seinen ganzen eigenen Körper attribuieren. Also nicht nur gucken, sondern auch der ganze Körper muss da sein im Raum. Er muss handlungsfähig sein, also muss sich da frei bewegen können. Und er muss Mitspieler haben. Das ist aber bis jetzt noch so ein Konzept. Das ist noch ganz schwer in der Umsetzung. Ein Beispiel nur, wie man sich im virtuellen Raum bewegt, was ich da gesehen habe. Die eine Sache ist Teleport. Also man zeigt sozusagen in dem virtuellen Raum wohin und dann drückt man einen Knopf und wird dann dahin teleportiert. Und damit wird man aber natürlich wieder aus der Virtualität rausgerissen, weil das ja dann keine Bewegung wie im echten Raum ist, sondern man beamt sich. Und das andere ist, das ist so eine Technik, die auf der PlayStation VR habe ich mehrfach gesehen, wo man immer dahin läuft, wo man hinguckt oder sich mit einem Joystick schrittweise in so, also 30-Grad-Schritten sozusagen so drehen kann, was so ganz abgehackt wird. Und das ist auch das Gefühl, wohin zu laufen, wo man hinguckt, ist ganz komisch. Man kann dann im Prinzip nicht mehr den Kopf drehen, sondern ist so ganz starr im Nacken. Und als Spiele gibt es bis jetzt nur so Exploration-Games, also wo man Gegenden erkunden, wo es halt einen 3D-Wow-Effekt gibt, oder Action-Spiele, wo man auf einer Stelle sitzt, also in einem Raumschiff, oder man sitzt in einem Auto und schießt aus einem Fenster bei einer Gangsterjagd oder sowas.
Okay, ziehen wir mal ein erstes Fazit an dieser Stelle. Wo stehen VR-Spiele aus deiner Sicht?
Also es ist schon so, dass es, glaube ich, bei den Leuten, die interessiert an dem Thema sind, jetzt diesen Kaufreiz gibt. Sie sagen so, okay, das sieht schon gut, das können wir machen. Ich war tatsächlich noch sehr auf diesen sozialen Aspekt, weil das gibt es ganz, ganz, ganz wenig. Ein sehr schönes Beispiel ist Star Trek Bridge. Das ist ein Spiel, da spielt man in der Enterprise mit mehreren Leuten, alle in VR. Sie können auch an verschiedenen Stellen sitzen. Und man steuert dann zusammen ein Raumschiff und macht halt nichts weiter als irgendwie so Hebelbewegungen mit den Controllern, die man in den Händen hat. Das ist sozusagen sehr schön. Aber es fehlt ansonsten noch. Eine interessante Idee wurde auf die GDC auch geäußert, da hat jemand gesagt, naja, wenn das wirklich so ist, dass man in den Spielen eigentlich ganz viele menschliche Mitspieler braucht, vielleicht wird es ja dann so sein, dass es gibt Spiele, die umsonst sind und man kann dann im Spiel Geld verdienen, indem man sich als Statist zur Verfügung stellt. Das fand ich eine sehr, sehr interessante Idee. Ich glaube also, diese erste Generation wird für einen Hype reichen, also dass wirklich Leute sich das kaufen. Die Frage ist, wie lange hält das dann? Also wie lange, wenn man das erste Wow-Erlebnis hinter sich hat, bleibt das dann? Und dann ist die Frage, reicht das, dass die zweite Generation dann auch gekauft wird, weil die Leute es besser sehen wollen, oder ob dann gewartet wird auf das nächste ganz große Ding, also Alternate Reality, wo sich dann die echte Welt und die virtuelle Realität vielleicht vermischen.
Okay, dann müssen wir mal gucken. Du bleibst uns bis dahin auf jeden Fall noch erhalten, also ein bisschen, und kannst auch weiterhin Spiele für uns testen. Das ist ganz wichtig hier bei Breitband auf Deutschland Radio Kultur, wo wir uns gerade mit der Gamescom beschäftigen. Mein Kollege Markus Richter war vor Ort in Köln und ist wieder hier bei uns im Studio. Und da gibt es jedes Jahr, Markus, ja auch begleitend einen Gamescom-Kongress. Da geht es nicht nur um wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Entwicklungen der Games-Branche, sondern auch darüber, wie in den Medien berichtet wird. Du hast auch Kollegen dort getroffen.
Genau, so sieht's aus. Es gab dann ein Panel zur Kulturkritik und Kritikkultur Games in der Redaktion. Da wurde darüber gesprochen, wie Spiele in der Berichterstattung eigentlich stattfinden, und zwar nicht in den Spielemedien, sondern woanders. Das war, Maja Beckers war zum Beispiel da, die für die Zeit und das Philosophie-Magazin Hohe Luft schreibt, und Rainer Siegel, der für den österreichischen Standard Games-Rezensionen verfasst. Die hat mich danach mit denen getroffen und wir haben dann so ein bisschen geredet und schnell geklärt, okay, Games sind da, also die finden in den Medien statt, auch wenn es manchmal noch ein bisschen schwierig ist, aber sie sind auf jeden Fall da. Und dann ging es ums Warum und Wie. Und ich wollte zuerst wissen, bei Games-News-Seiten, da dreht sich ja alles immer ums Erscheinungsdatum. Wie wichtig ist das auch, wenn man Games fürs Feuilleton schreibt?
Ja, der Erscheinungstermin ist so ein Anhaltspunkt. Man kann auch es später machen, und das ist auch ein Punkt, der eben im Panel nochmal hochkam, der Vorschlag, Spiele nach dem Erscheinungsdatum zu besprechen, weil sie doch dann erst in Rückkopplung mit den Spielern so richtig reifen. Und das finde ich eigentlich auch einen guten Ansatz.
Ja, daran ist natürlich auch ein bisschen problematisch die ganze Hype-Maschinerie beteiligt, der Games-Industrie, die ja tatsächlich und wirklich buchstäblich jede einzelne Woche die Presse und natürlich auch das Publikum mit dem nächsten großen Ding bereits bewirft, wenn das aktuelle große Ding gerade mal noch nicht richtig kalt geworden ist im Laufwerk. Das ist natürlich ein bisschen rein vom Verkaufsargument getrieben. Das heißt, jetzt, wo das Produkt bereits da ist und wo diese hunderten Previews und Trailer-Reviews und ähnlichen Verkaufsanreize endlich abgefrühstückt wurden. Tja, da ist schon das Nächste, auf das wir uns freuen. Und das ist natürlich auch ein bisschen, eigentlich ist das alles auch ein Teil des Spielerlebnisses für viele Spieler, sich schon auf das Nächste zu freuen, jedes einzelne Informationshäppchen da aufzusaugen und zu genießen. Das macht offensichtlich vielen Spielern fast mehr Spaß als die Spiele dann selber, weil vielleicht sind die ja dann bei Release gar nicht so, wie versprochen wurde.
Aber ist das sozusagen das Publikum, das Feuilleton-Rezensionen liest, hört oder sieht, ist es denn dasselbe? Also sind das genau diese Spieler, die gerade beschrieben wurden?
Wahrscheinlich nicht. Allerdings der Feuilleton-Leser, der sich über Computerspiele im Feuilleton informiert, also das wunderbare Wesen, also das ist natürlich sowieso ein bisschen ein unbekannter Faktor. Weil also ich persönlich gehe davon aus, dass Feuilleton-Texte ja nicht unbedingt nur ausschließlich von Menschen gelesen werden, die das entsprechende Produkt tatsächlich dann auch konsumieren oder kaufen oder ansehen werden, sondern Feuilleton zu lesen ist ja auch eine Form von Unterhaltung an sich. Und da haben vielleicht Computerspiele das spezielle Problem, dass immer noch so irgendwie das Vorurteil herrscht, dass ja ein gewisses Insiderwissen oder zumindest technisches Vorwissen schon alleine nötig ist, nicht nur um zu spielen, sondern tatsächlich um diese Texte dann zu verstehen, die sich dann vielleicht sehr viel um technische Argumente drehen und im ganz klassischen Fall dann um Framerates geht oder um ähnliche technische Begriffe, die ja dem normalen Leser, der sich nicht damit beschäftigt, vielleicht gar nicht geläufig sind. Tja, also was tatsächlich der Feuilleton-Leser, der gerne über Computerspiele liest, was der genau will und möchte und ob es ihn gibt und in welcher Anzahl. Das ist, glaube ich, eines der großen Geheimnisse wahrscheinlich.
Für wen schreibst du?
Ich würde es gerne so sehen, dass ich für beide schreibe, sowohl für Leute, die viel spielen und so ein bisschen überrascht sind, so einen Text dann auch im Feuilleton zu finden, wo sie ihn vielleicht nicht erwartet haben, und aber auch für eine Allgemeinheit, die selber nicht spielen und nicht so sehr diese Nerdkultur aufgesaugt haben, für die vielleicht viele Dinge noch neu sind, die das aber, für die würde ich das gerne so ein bisschen nachvollziehbar machen, was kann man da erleben und so ein bisschen auch an das Medium heranführen. So.
Was uns ja direkt zu der Frage bringt, wie schreibt man überhaupt so eine Feuilleton-Rezension eines Computerspiels? Was muss da drin sein und was darf da vielleicht auf gar keinen Fall drin sein?
Ja, ich würde sagen, also auf gar keinen Fall sollte man sich wahrscheinlich an dem ganz klassischen Rezensionsstil, wie er ja jahrzehntelang in Produktreviews, also das klassische Rezensionsschema, das sollte man eigentlich fürs Feuilleton verlassen. Das heißt, sprich, es ist jetzt nicht so wichtig, ob jetzt 11 oder 12 Waffentypen drinnen vorkommen in dem Spiel, wie jetzt die Grafik auf einem High-End und auf einem Low-End-Rechner funktioniert. Es wäre vielleicht wichtiger, sich auf das Inhaltliche zu beziehen, natürlich auf Besonderheiten, die das Spiel vielleicht vom restlichen Markt abheben, und auch das wurde heute im Panel besprochen, vielleicht mehr den Weg des New Games Journalism, der auch schon 10 Jahre alt ist inzwischen, weiter zu beschreiten, wo es um das persönliche Erleben geht, weil Spiele ja als einzige Kunstrichtung eigentlich ja eben dieses starke interaktive Element haben, das ja dann das persönliche Erleben des Spielers eigentlich als wichtigstes Ding im Zentrum tragen, und insofern ist es wahrscheinlich fast fehl am Platz, diese Distanz, die ja im restlichen Kulturfeuilleton angebracht ist, nämlich nicht vom Ich zu sprechen als Rezensent, sondern eben tatsächlich das Ich wirklich zu betonen und zu sagen, okay, das war meine Erfahrung mit diesem Ding und das ist eine Erfahrung, die darin möglich ist. Also diesen subjektiven Zugang vielleicht sogar mehr hervorzuheben als in anderen Feuilleton-Sparten.
Ja, das denke ich auch. Ich denke, es ist wichtig, das Besondere des Spieles hervorzuheben und zu sagen, was vermittelt mir dieses Spiel, was mir auch nur als Spiel vermittelt werden kann. Weil ich glaube, daraus ziehen Spiele auch ihren künstlerischen Wert, dass sie mir was vermitteln, was mir vielleicht ein Buch oder ein Film nicht vermitteln kann. Und das liegt zu ganz großen Teilen in der persönlichen Betroffenheit, in meiner Handlungsfähigkeit und dem Handlungsdruck, den ich auch da drin habe. Und ich glaube, dass deswegen muss eine Spielerezension viel persönlicher sein und vielleicht näher an einer Rezension von einer Performance oder sowas als von einer Filmrezension. Und deswegen, glaube ich, müssen wir auch darüber nachdenken, das Wort Ich einzuführen, was im Kulturjournalismus generell gar nicht gerne gesehen ist, obwohl Rezensionen natürlich immer persönlich sind, aber das Ich benutzt man nicht. Und ich glaube, dass man das für Spiele aber ernsthaft überlegen sollte, gerade weil nonlinear erzählt wird. Viele Spieler erleben ganz unterschiedliche Dramaturgien, wenn sie so ein Spiel durchleben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu erzählen, was habe ich da erlebt und warum ist das so besonders?
Jetzt könnte man sagen, dass da gibt es auch eine Gefahr, weil in dem Moment, wo ich vom Ich spreche und vielleicht auch ein Spiel habe, was mir eine breite Interpretationsleinwand darbietet, dann interpretiere ich als Rezensent vielleicht etwas hinein, was es gar nicht gibt, und mache dadurch für den sozusagen das Spiel wertvoller, als es eigentlich ist. Also könnte man zumindest überlegen, ob das so ist, und überhöht das vielleicht dadurch. Und dann ist es ja doch sozusagen, ist eine Rezension immer auch eine Empfehlung oder halt nicht vielleicht für den Leser, Hörer oder Seher? Ist das also... Sehen Sie das als Gefahr oder eher nicht?
Naja, das ist ja prinzipiell die Gefahr jeder einzelnen Rezension, auch in anderen Kulturgattungen. Ich glaube, man muss sich als Spieler vielleicht von diesem ganz eingefleischten Gedanken verabschieden, dass es eine objektive Bewertung dieses Produkts tatsächlich gibt, weil ja die ersten Computerspielrezensionen waren ja natürlich in gewisser Weise objektive Produktbeschreibungen, weil es da ja um technische Sachverhalte ging. Da ging es darum, läuft dieses Spiel, hat es viele Bugs, wie lange kann ich es spielen, wie schaut in diesem beschränkten Gebiet jetzt die Grafik im direkten Vergleich zu den vielleicht 3, 4, 5 anderen Spielen aus, die es auf diesem Medium schon gibt. Und das hat sich natürlich inzwischen gewaltig gewandelt. Also diese ganz objektiven Maßstäbe lassen sich eigentlich an ein Kulturprodukt von solcher Komplexität eigentlich überhaupt nicht mehr anwenden. Und aber trotzdem wird natürlich danach gestrebt, und das ist irgendwie das Ideal, das viele Computerspiele-Texte-Leser gerne haben wollen und die dann eigentlich ja enttäuscht sind, wenn man als Autor sagt, natürlich ist das meine subjektive Sichtweise auf dieses Spiel und nicht die ultimative Wahrheit, die sich dann vielleicht am Schluss noch in einer Zahl festlegen lässt.
Ja, ich denke auch, Rezensionen sind grundsätzlich subjektiv. Ich glaube auch, dass diese Objektivität ist eine Illusion, das funktioniert nicht. Und ich finde das so interessant, was du sagst, weil ich sehe das Problem schon, oder der Widerspruch zeigt sich schon darin, dass es Test hieß am Anfang, dass ich das teste wie so ein Dieselmotor, 8 Punkte Grafik, 10 Punkte Spielspaß, und diese Objektivität und diese Maßstäbe kann man so nicht anlegen in der Rezension.
Okay, letzte Frage mit der Bitte um kurze Antwort. Was wünschen Sie sich vom Games-Feuilleton, vom Games-Journalismus in der nächsten Zukunft?
Ich glaube, wir berichten viel über Games als gesellschaftliches Phänomen, als Hobby, was viele haben, als gut gemachte Unterhaltung, als Teil unserer Alltagskultur. Und ich glaube, wir sollten aber noch mehr darauf blicken als Teil der Hochkultur. Also was kann wirklich ein einzelnes Spiel auch an künstlerischem Wert haben? Und dann gucken, was liefert es, was vermittelt es mir, was es nur als Spiel vermitteln kann. Und darauf mehr schauen, mehr als auf gesellschaftliches Phänomen, was einfach viele machen. Und wenn wir dann auf der Suche nach Bedeutung sind in Computerspielen, neigen wir oft dazu, die darin zu suchen, wenn Computerspiele ernste Themen haben, also zum Beispiel Depressionen oder Flüchtlinge, und dann versuchen wir, die darin zu finden. Und ich glaube, dass wir da aber ein bisschen auf dem Holzweg sind, weil ein ernstes Thema ist total richtig und wichtig, und natürlich verhandeln Computerspiele auch solche Themen, aber das macht ein Computerspiel noch nicht künstlerisch wertvoll, sondern das passiert dann, wenn es mir was vermittelt, was nur als Computerspiel vermittelt werden kann, was irgendwie mich anfasst, was mich berührt auf einer Ebene, wo Gameplay und Narration miteinander verbunden sind, als ganz einzigartige Medienkunst. Und das, darauf sollten wir eher schauen, wenn wir die Bedeutung darin suchen, als immer dazu zu neigen, die in den ernsten Themen zu suchen.
Also mein Wunsch wäre, dass Computerspieltexte nicht nur vom Digitalressort ins Kulturressort wandern. Das ist sicher auch sehr wünschenswert, aber mein größerer wäre eigentlich, dass sie viel öfter von den Online-Auftritten der verschiedenen breiten Medien, wo sie ja lobenswerterweise vorhanden sind, auch vermehrt wieder in den Printbereich zurückwandern. Das heißt, wenn dann einmal die Woche ganz unspektakulär und unaufgeregt tatsächlich neben der letzten Kinorezension auch im Print eine Rezension eines gerade aktuellen Spiels, das muss nicht immer der größte Blockbuster sein, sondern einfach eines, das interessant ist und einen guten Text abgibt. Tja, das wäre schon ein Fortschritt in die Richtung auch hin zu einer Normalisierung, weil damit kommen ja auch natürlich auch andere Leserschichten und andere Menschen, die eben mit Computerspielen vielleicht a priori gar nicht so viel am Hut haben, in Verbindung mit einem Medium, das für die meisten ja doch immer noch ganz zu Unrecht als etwas ja, Jugendliches oder halt nicht Ernstzunehmendes oder halt einfach nicht für sie Gedachtes ist.
Wer hätte das gedacht? Das junge digitale Medium will zurück in den altehrwürdigen Print. Die Spielejournalisten Maja Beckers und Rainer Siegel waren das im Gespräch.
Genau, und auf unserer Website gibt es zwar das Interview nicht gedruckt, aber dafür in einer ausführlichen Version zum Nachhören, in der es zusätzlich um das Verhältnis zwischen Redaktion, Autor und Leser geht. Und hier jetzt Netzmusik, man hört sie schon von Aimitsu, Reminisce. Thema bei uns bei Breitband hier ist der Gamescom-Kongress, der jedes Jahr parallel zur Spielemesse Gamescom in Köln stattfindet. Und dabei geht es zum Beispiel um Games-Journalismus, wie wir gerade gehört haben, aber auch um die schwierigen Seiten des Gaming. Markus, was ist so eine schwierige Seite des Gamings?
Na, eine schwierige Seite ist zum Beispiel der Fachkräftemangel. Der wird ja wirklich also rituell jedes Jahr beklagt und wird halt auch nachgeguckt, so wie kann man das vielleicht besser machen. Da sind auch Unis auf Panels. Aber es gibt natürlich auch im sozialen Bereich ein Problem. Und das ist eins, über das wir hier in Breitband schon viel häufiger gesprochen haben. Hate Speech, Hassrede, das gibt es auch in den Gaming-Communities und da nicht nur auf den Webseiten oder sozialen Netzwerken, sondern auch in den Online-Spielen. Und auf dem Gamescom-Kongress gab es dazu eine Panel-Diskussion mit Vertretern der Branche, Organisationen, die dagegen arbeiten und aus der Politik. Und ich habe mit dem Moderator des Panels und dem Mitorganisator Benjamin Rostalski von der Stiftung Digitale Spielekultur gesprochen. Und weil das ja unglücklicherweise, muss man sagen, aber hier in Breitband auch schon ein sehr bekanntes Thema ist, war meine erste Frage dann, was der Unterschied ist zwischen Hate Speech in sozialen Netzwerken und im Gaming.
Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht sind es einfach andere Gruppen, die andere Arten von Kommunikation pflegen. Wir hatten auf dem Panel den David Hilscher von der Electronic Sports League und der natürlich große Communities von Spielen, die von der Demografie eher ein jüngeres, eher männliches Publikum anziehen, sodass sich da zwar ein Querschnitt der Gesellschaft abbildet, aber der vielleicht nicht ganz so heterogen ist wie die Nutzerinnen und Nutzer von sozialen Netzwerken. Da sind jetzt zum Beispiel Frauen wahrscheinlich mit gut 50% oder sogar mehr vertreten. Im Gegensatz zum Gaming-Bereich, was eben immer noch vor allem beim kompetitiven Gaming einen starken männlichen Fokus hat.
Bei der Hate Speech sagt man ja, also es muss irgendwie Strafrechtsverfolgung geben, wenn es nötig ist, es muss sowas wie Gegenrede geben, aber es gibt ja so bekannte Konzepte. Gibt es da irgendwie Lösungen, wie das gemacht werden soll?
Da gibt es Ansätze. Im Wesentlichen geht es natürlich darum, sich also wach und alert zu sein, sich zu solidarisieren mit Betroffenen, wenn die das wünschen, und denen Unterstützung anzubieten. Das No Hate Speech Movement zum Beispiel hat einen relativ, ich sag mal, flippigen Ansatz gewählt. Die haben Memes erstellt, die man sich bei ihnen auf der Website runterladen kann. um die gegen Hate Speech einzusetzen, in der Hoffnung, den Hatern und Trollen auch ein Stück weit ihre Waffen streitig zu machen. Die arbeiten ja auch häufig mit Memes. Ansonsten, ja, es geht im Prinzip immer darum, Hilfe anzubieten, wenn jemand betroffen ist oder wenn jemand selbst betroffen ist, auch um Hilfe zu bitten, wenn man das möchte, damit sich andere mit einem solidarisieren können. Weil im Wesentlichen hat man es mit einer schreienden Minderheit zu tun und einer großen schweigenden Mehrheit. Wenn man die aktiviert bekommt, dann kann man dem gut Paroli bieten. Und die Erfahrung, die David Hilscher zum Beispiel gebracht hat, ist, wenn unter so einem Posting oder einem Kommentar, da war zum Beispiel ein Outing von einer Transgender-Person dabei, wenn die ersten paar Kommentare positive Tonalität haben, dann bleibt der ganze Thread auch häufig im Großen und Ganzen positiv. Also relativ wichtig, auch mit positiven, encouraging Botschaften, vielleicht gleich am Anfang die Debatte in eine Richtung zu lenken, in eine positive Richtung.
Jetzt wird ja ab und zu sagen, in sozialen Netzwerken werden auch Betreiber in die Pflicht genommen, oder zumindest wird ihnen angetragen, dass sie was tun könnten. Bei Twitter zum Beispiel wird sowas wie, dass man Blocklisten erstellen und mit anderen Usern teilen kann, gefordert, oder dass sich da schneller gekümmert werden soll um Userblocking. Wie stehen denn die Anbieter im Gaming-Bereich da? Gibt es denn die auch Forderungen?
An die werden auch Forderungen erhoben und werden laut. Also vor allem der David Hilscher von der ESL, den ich jetzt hier mal als Gewährsmann zitiere, der hat halt gesagt, sie sind quasi die Schiris im E-Breitensport, den sie da quasi anbieten. Sie müssen diese ganzen Ligen organisieren und sie haben halt wirklich, sie müssen die Manpower einsetzen von Dutzenden ehrenamtlichen und bezahlten Moderatoren und Moderatorinnen, weil sie im Prinzip damit die Arbeit machen, die eigentlich die Anbieter auch machen müssten, vor ihre eigene Tür zu kehren. Die sollten da tatsächlich mehr unternehmen, ist aber teilweise schwierig, weil zum Beispiel viele der populären Spiele aus anderen Kulturräumen kommen, häufig zum Beispiel aus Übersee, aus den USA, wo zwar Hate Speech auch ein Thema ist, wo aber zum Beispiel noch deutlich mehr unter Freedom of Speech fällt, freie Meinungsäußerung, sodass da die Sensibilität teilweise anders ist. Ich will nicht sagen, die sind dafür unsensibel für Diskriminierung und menschenverachtende Sprache, das überhaupt nicht. Aber der Diskurs ist dort ein anderer und es gibt andere Empfindlichkeiten, und sodass die dann teilweise überhaupt nicht so richtig darauf reagieren. So ähnlich wie mit Facebook und Twitter ja auch, die an denen lange rumgeschraubt werden musste, bis die mal wirklich erkannt haben, dass in Deutschland dieser Anspruch an sie herangetragen wird, was gegen verachtende Äußerungen zu unternehmen.
Und dann noch eine allerletzte Frage. Ein Hate Speech Panel, auf dem keine einzige Frau sitzt, ist das, um es diplomatisch auszudrücken, nicht ein bisschen komisch?
Sagen wir so, wir haben uns darüber Gedanken gemacht, auch mit den Organisatoren des Kongresses. Uns war weniger wichtig, eine betroffenen Perspektive zu haben, als das Thema von verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Also von Leuten, die sich professionell in ihrer täglichen Arbeit mit den Phänomenen auseinandersetzen. Und offen gestanden hatten wir für die ESL auch eigentlich die Julia Hilscher vorgesehen, die sich allerdings momentan im Mutterschutz befindet, also deswegen einfach nicht konnte. Wir hatten noch verschiedene Frauen angefragt, ist dann aber terminlich nicht zustande gekommen. Uns ist diese Schwäche schon bewusst gewesen, wir geloben da auch Besserung. Aber in der Situation ging es halt einfach um die Experten aus verschiedenen Institutionen, aus der Zivilgesellschaft, die wir in ihren Perspektiven zu Wort kommen lassen wollten.
Die Probleme bei Hate Speech beim Gaming gleichen also denen in sozialen Netzwerken. Da könnte man glatt zum Digital-Pessimisten werden. Markus, du?
Nein, ich habe doch noch Hoffnung, dass wir es irgendwann in den Griff kriegen. Aber wenn die Probleme gleich sind, vielleicht können wir auch mit einer großen Lösung alles erschlagen.